Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime.
Der Mann ohne Gedächtnis. Er hat all seine Erinnerungen verloren. Dann bricht er auf zu einer Reise in seine Vergangenheit. Sie führt ihn an einen finsteren Ort. Von Kuno Kruse. Sein Blick gleitet die Knopfleiste hinunter. Weißes Oberhemd, Krawatte und Bläser in gedecktem Blau, dazu Jeans. Warum sitzt er auf dieser Parkbank? Er steht auf, geht ein paar Schritte. Die Gegend kommt ihm fremd vor. Wie ist er hierher gekommen? War er eingenickt? Dieses Aftershave irritiert ihn. Weiße Plastikstühle, ein Café. Er setzt sich. Was kann ich Ihnen bringen? Was soll er der Kellnerin jetzt antworten? Er dreht den Kopf in Richtung Nachbartisch, sagt, das da. Er versucht, etwas vom Rauch einzuziehen, der von dem jungen Paar am Nachbartisch herüberweht. Die Kellnerin serviert ihm heiße Milch, ihr Cappuccino. Er probiert. Der Schaum schmeckt nach Kaffee. Kann ich sonst noch etwas bringen? Der Zigarettenqualm lenkt seine Aufmerksamkeit wieder zu dem jungen Paar. Er nickt in die Richtung, das da, und bekommt Apfelkuchen. Er legt einen Geldschein auf den Tisch, aber die Bedienung akzeptiert keine Schweizer Franken. Da ist noch ein brauner Schein in der Jacketttasche. D-Mark sind es nicht. Er will den Schein zurückziehen, die Kellnerin lächelt. 50 Euro, kein Problem, da kann ich rausgeben. Er winkt ab. Stimmt so. Er will schon fragen, das hier ist doch Deutschland, oder? Er bremst sich. Später wird er diese Zeitspanne, in der er nicht weiß, was ein Cappuccino ist, aber am Kiosk genau auf die blaue Packung mit seiner Tabakmarke Schwarzer Krauser zeigen kann, als die Phase des »Das da« beschreiben. Er spürt, dass Frühling ist, weiß aber nicht, in welchem Jahr. Er weiß, wofür das Autokennzeichen HH steht, kann sich aber nicht erinnern, wie er nach Hamburg gekommen ist und ob er hier lebt. Er ist sich selbst entfallen, wie anderen eine PIN. Noch ahnt er nicht, dass es vielleicht gute Gründe dafür geben könnte. Die Zettel. Zuerst kehren die Worte zurück. Da ist ein Rummelplatz, über den er an diesem Tag im April 2005 irrt. Eine Kirche, in die er sich setzt. Also, noch einmal von vorn. Er ist, ja, wer ist er? Ihm fällt sein eigener Name nicht ein. Alter, Beruf, Frau, Kinder, Eltern, Freunde oder vielleicht Feinde? Das Karussell der Fragen dreht sich immer schneller. Vielleicht sind Medikamente schuld. In seiner Tasche ist keine Tablettenpackung. Irgendjemand hat ihm eine Droge verabreicht. Aber wer und warum? Er zittert. Ruhig. Keine Angst. Und jetzt keine Tränen. Das ist nur ein Aussetzer. Ein Ausweis. Ja, der könnte ihm auf die Sprünge helfen. In seinen Taschen ist keiner. Auch kein Führerschein, nur ausgerissene Seiten. Konto in Zürich auflösen zum 1.5.5 persönlich steht da. Und auf der Rückseite Dr. R. 16.30 pp. Übergabe der Akten. 15.000 Eingang bestätigt. Rest 14.5.05 pp. Was bedeutet das? Anwalt in Frankfurt bezahlen, 1250. Wednesday, 2 für Esse, 10.000 in Höhe, 5.000. Thursday, APS, APS, Wirso, 21.000, alles Geldsummen? Sie werden immer höher. Dr. R., 125.000. Ist das überhaupt seine Schrift? Psychiatrie. Notaufnahme. Krankenhaus St. Georg. Herr Doktor, mir muss jemand irgendwas ins Glas getan haben. Er wird untersucht. Kein Hirnschlag, kein epileptischer Anfall, keine Kopfverletzung. EKG? Normal. Die Laborwerte bleiben ohne Befund. Keine Spur von Drogen im Blut, später werden auch keine im Haar gefunden. Keine Medikamente, kein Alkohol. Anamnese nicht möglich, da keinerlei Erinnerung. Ein Fall für die psychiatrische. Der Krankenwagen bringt ihn zum Klinikum Hamburg-Nord, Ochsenzoll. Füg. Der behandelnde Psychiater schlägt noch einmal in der Fachliteratur nach. Das französische Wort stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es bedeutet weglaufen, oft über hunderte Kilometer. Auslöser sind Auswegslosigkeit, Angst, Panik. So ein Fall sei ihm in seiner bisherigen Praxis noch nicht begegnet, sagt der Psychiater. Diese Form einer dissoziativen Amnesie ist eher etwas aus Romanen, aber sein Patient ist tatsächlich in Panik. Bin ich in ein Verbrechen verwickelt? Fragt er die Polizistin, die gekommen ist, um ihm persönlich das Ergebnis des Abgleichs seiner Fingerabdrücke mitzuteilen. Sie kann ihn beruhigen. Na dann wüssten wir längst, wer sie sind. Die Unbekannte aus Berlin. Eine Frau ruft aufgeregt in der Klinik an. Sie will sofort kommen. Er passt perfekt auf die Beschreibung in der Vermisstenanzeige, die sie aufgegeben hat. Mann, 57 Jahre alt, knapp 1,80 Meter groß, schlank, Haarfarbe grau. Besonderes Kennzeichen, an beiden Händen ist der kleine Finger verkrüppelt. Der Name im Ausweis, Heinz-Jürgen Overfeld. Aber jeder nenne ihn Jonathan, erzählt die Frau am Telefon. Er und sie seien lange ein Paar gewesen und noch immer enge Freunde. Sie heiße Jutta. Doch so sehr er sich auch anstrengt, da ist nichts. Kein Jonathan Overfeld, keine Jutta, keine Wohnung in irgendeiner Weisestraße, nicht der gemeinsame Hund, von dem sie am Telefon gesprochen hat. Berlin, Neukölln, war er jemals in Berlin? Aber sie wird ja kommen, alles wird sich aufklären. Doch Jutta kommt nicht. Nicht am Abend, nicht am nächsten Morgen. Sie ruft beim Arzt an und sagt ab, es ist besser für uns beide. Jonathan Overfeld fragt sich, was soll das heißen, besser für uns beide? Seine kleinen Finger sind wirklich krumm. Schubladen. Der Psychiater, der Jonathan Overfeld behandelt, nimmt Kontakt zu Hans Markovic auf, Professor für physiologische Psychologie an der Universität Bielefeld. Er wird Overfeld später erklären, warum er eine Landkarte lesen, Briefe schreiben, sich scheinbar normal unterhalten kann, aber nicht weiß, wer er ist. Das Gehirn verfügt über unterschiedliche Gedächtnissysteme. Nicht alle fallen bei einer Amnesie aus. Da ist das für die Motorik, Radfahren, einmal gelernt, immer gekonnt. Das Schalten der Gänge im Auto, Tanzen, der Griff in die Gitarrensaiten, routinierte Bewegungsabläufe, fest verankert im prozeduralen Gedächtnis und in Millisekunden abrufbar. Dann gibt es das perzeptuelle Gedächtnis. Ob Golf oder Lamborghini, wir ordnen beides als Auto ein. Unterscheiden Äpfel von Birnen, erkennen eine Landschaft wieder, egal ob Hitze oder Schnee. Das semantische Gedächtnis speichert kontextloses Weltwissen. Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, das wissen wir. Aber nicht, von wem wir das wann erfahren haben. Trotz Amnesie könnte jemand bei Wer wird Millionär viel Geld gewinnen, nur bei den persönlichen Zwischenfragen von Günther Jauch müsste er passen. Das episodische Gedächtnis wird zuletzt ausgeformt. Es speichert unser Leben, erzeugt lebhafte Bilder, volle Details, lässt sie uns vor- und zurückspulen. Es schafft ein Bewusstsein von uns selbst. Das ist der anfälligste Teil, der Teil, der Jonathan Overfeld abhanden gekommen ist. Als sein Gehirn später untersucht wird, zeigt sich im PET-Scanner, mit dem Stoffwechselaktivitäten im Gewebe dargestellt werden können, ein typisches Bild. Die Regionen vorn rechts liegen weitgehend lahm. Zerstört sind sie nicht. Es gleicht eher einem Systemabsturz. In Gefahr oder seelischer Not werden Stresshormone kaskadenartig ausgeschüttet. Sie überfluten das Gehirn, die Rezeptoren der Nervenbahnen werden blockiert, Fakten und Gefühle laufen nicht mehr synchron, Empfindungen nicht mehr an Erinnerungen geheftet, irren unverarbeitet umher. Hans Markowitsch spricht gern von verschlossenen Schubladen. Psychologen benutzen den Begriff der Abspaltung. Der Betroffene will sich unbewusst nicht erinnern, sagen sie. Hirnforscher sagen, ja, er kann es auch nicht. Trotzdem tauchen Erinnerungen und Empfindungen wieder auf, können sich einige Schubladen auch wieder öffnen. Das Klavier. Die Verlegung an die Berliner Charité soll ein Schritt zurück in sein Leben sein. Es ist Sonntagmorgen. Einer dieser leeren Vormittage nach schlaflos leerer Nacht. Sonnenlicht fällt in den Aufenthaltsraum der psychiatrischen Station, als Jonathan Overfeld den Klavierdeckel anhebt. Er setzt die Hände auf die Tasten und sie beginnen zu spielen. Das Ave Maria aus dem Präludium C-Dur des ersten Teils des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Er braucht dafür keine Notenblätter. Es war einfach in mir, wird Overfeld später sagen, wenn er sich an diesen Tag erinnert. Er bemerkt nicht, dass andere Patienten auf den Stühlen hinter ihm Platz nehmen, sein Publikum applaudiert und in diesem Moment, der eine des Glücks hätte sein können, da habe er plötzlich ins Entsetzen geblickt, sagt Jonathan Overfeld. Er sieht einen Ort an der Nordsee, eine Halle. Er selbst am Flügel, ein Junge mit blondem Haar, Kinderchöre, Kameras, Vorweihnachtskonzert für eine Fernsehsendung. Er müsse gleich noch einmal spielen, sagte eine Dame, sehr groß, schlank, in Begleitung zweier Herren. Im Auto fuhren sie zu einer Villa. Aber anders als versprochen warteten dort keine Gäste auf ihn, da war nur ein Flügel auf einem weißen Teppich. Er durfte Sekt trinken, ein ganzes Glas und noch eins. Er war stolz. Sie wollten ihn einführen in das Künstlerleben. Er sollte sich ausziehen. Er verstand nicht. Der Jüngere der Männer drohte ihm, den Finger abzuschneiden. Er sollte sich auf eine Liege legen. Der Mann beugte sich über ihn, schmierte ihn mit Honig ein und mit Sahne. Er leckte an seiner Haut. In der Berliner Charité schlägt Jonathan Overfeld das Klavier zu, springt auf, der Hocker fällt um, er rennt über den Stationsflur. Er ist jetzt wieder der kleine Jürgen mit weißem Hemd und Fliege, der so schön beim Hochamt spielte, der mit den Ellenbogen auf die Orgeltasten hämmerte und die Bässe durch die Kirche dröhnen ließ, so dass die Gemeinde erschrak, der aufsprang und in den Wald rannte zu seinem Baumhaus. Er kletterte hinauf, nahm einen Ast, es war Winter, seine klamme Hand lag auf dem Holzbalken, er holte aus. Jonathan Overfeld ist schweißnass. Alles war so deutlich. Hat er sich so seine Finger zertrümmert? Der Arzt gibt ihm eine Spritze zur Beruhigung. Die Suche. Manchmal vergehen Wochen, manchmal Monate, bis sich wieder eine Schublade öffnet, bis wieder eine Erinnerung langsam in Overfeld einsickert oder ihn plötzlich überschwemmt, Bilder oder Gefühle aus längst vergangener Zeit, uneingeordnet und unzusammenhängend. War er in das Baumhaus gestiegen, nachdem er sich vor den Männern hatte ausziehen müssen? Es sind Flashbacks, immer aus seiner Kindheit, die Overfeld neue Hinweise darauf geben, wie er zu dem Mann geworden sein könnte, der er ist. Der Hirnforscher Hans Markowitsch warnt Overfeld vor unangenehmen Entdeckungen. Bei dissoziativen Amnesien finde sich im Hintergrund oft ein Unrecht, manchmal auch ein Verbrechen. Aber Overfeld hält das nicht davon ab, sich auf eine Reise zu begeben, die sich über fast ein Jahrzehnt erstrecken und ihn zurück in seine eigene Vergangenheit führen wird. Auf dieser Reise wird Overfeld, begleitet vom Autor dieses Textes, Orte besuchen und Menschen begegnen, um die kleinen Fragmente, Erinnerungssplitter und Gedächtnisscherben zu dem Mosaik zusammenzusetzen, das er sein Leben nennt. Darauf basiert dieser Text, der Overfelds Wahrnehmungen und Empfindungen nur aus einem Grund so detailliert schildern und rekonstruieren kann, weil Overfeld bereit war, sich dem Reporter anzuvertrauen. 2008 erscheint der erste Artikel über Jonathan Overfeld im Stern. Auch dadurch treten viele Menschen, die er längst vergessen geglaubt hat, wieder in Overfelds Leben. Doch am Ende wird es Jahre dauern, bis auch die Ereignisse zu Jonathan Overfeld zurückkehren, die die Ursache für seine Amnesie sein könnten und von denen er sich wünscht, dass er sie nie hätte erleben müssen. Sein erster Weg aus der Klinik führt zu einer Wohnung in Neukölln, Hinterhof, Seitenflügel. Der Name steht auf der Klingel, Jonathan Overfeld. Der Schlüssel, den ihm diese Jutta geschickt hat, passt. Im Flur Kartons, alles durchwühlt. Overfeld steigt darüber hinweg in den Wohnraum. Ein abgewetztes Sofa, zwei alte Sessel, alles wirkt unbehaust. Kein Fotoalbum, kein Bild, weder in den Regalen noch in den Schubladen. Nirgendwo Briefe, keine Zeugnisse. Die einzigen Spuren zu ihm selbst sind eine blaue Packung schwarzer Krauser und ein Keyboard. Jonathan Overfeld steht da wie gelähmt, sagt, wie kann jemand nur so wohnen? Er zieht zurück in die Wohnung, notiert morgens in sein Tagebuch, ich laufe durch den Park und weine. Abends keine Unterhaltung, kein Streit, kein Lachen. Auf einer Parkbank setzt sich ein Spatz auf seinen angebissenen Apfel. Endlich ein Lebewesen, vor dem ich keine Angst habe. Viele Tagebuchseiten sind gefüllt mit Gedanken, die mich in den Wahnsinn treiben. Overfeld will diese Blockade durchbrechen, aber da ist nur Konfusion und Panik. Einmal steht er an einem Bahngleis und zwei Lichter kommen auf ihn zu. Hell, da ist ein Sog, sich jetzt einfach ins Licht fallen zu lassen. Doch etwas packt ihn, reißt ihn zurück. Der Obdachlose sagt, ey, Alter, lass mal. Ich wollte auch schon mal springen. Schon in den ersten Tagen, noch in Hamburg, haben sich in Overfelds Erinnerung wie aus einem Nebel Marienfiguren gelöst. Er konnte die blutenden Hände des Gekreuzigten erkennen. Kerzen, einen Altar, eine Orgel. Kann das mein Elternhaus sein, fragte er sich. Erst später sei ihm auch Tante Resi erschienen, sagt Overfeld, ihr aufgeräumtes Ziegelhaus, der Weiher mit der Insel. Als der Junge zu mir kam, hatte er schon keine Tränen mehr, sagt Resi Rademacher. Sie ist eine 90-jährige Dame mit schlohweißer Dauerwelle und gestärkter Bluse, die im Rollstuhl sitzt und für ihre Besucher Kuchen backt. Sie lebt in Westfalen, in Hauenhorst, einem Dorf nahe der Ems, als Overfeld und sie sich in Begleitung des Reporters nach fast 40 Jahren wiedersehen. Beide bleiben auf vorsichtiger Distanz. Jonathan, der damals noch Jürgen hieß, sei ihr zugelaufen wie anderen eine Katze, erzählt Rademacher. Eines Tages, es muss das Jahr 1961 gewesen sein, hatte der Neunjährige im Hoftor gestanden und geweint. Wie sich herausstellte, war Jürgen aus einem Kinderheim in Bottrop ausgerissen, das ist 100 Kilometer entfernt. Er wollte nicht zurück und Tante Resi wollte ihn gern bei sich behalten. Sie gab ihm zu essen und auch ein Bett. Tante Resi war Heilpraktikerin mit einem vollen Wartezimmer, die, daran erinnert sich Overfeld wieder, alle mit ihrem gewinnenden Lächeln bezaubern konnte. Nur mit der Dame vom Amt war es schwierig. Lange musste Tante Resi, die damals noch ein Fräulein war, mit ihr verhandeln, bis sie den Jungen aufnehmen durfte. Röntgenbilder, die bei einer Routineuntersuchung aufgenommen wurden, zeigten, dass Jürgen bereits 11 Knochenbrüche erlitten hatte. Tante Resi war seine 6. Lebensstation, wie Overfeld später herausfindet. Von der Mutter nach der Geburt 1951 nicht angenommen, hatte er das erste Lebensjahr in einem Säuglingsheim verbracht. Dann lebte er gut 2 Jahre lang bei einer ersten Pflegefamilie, danach 5 Jahre im Heim. Bis 1959 war er bei einer zweiten Pflegefamilie, die ihn zur Feldarbeit statt zur Schule schickte. Danach kam er in das Kinderheim St. Konrad in Bottrop. Und dann zu Tante Resi. Da wollte ich ihm einfach nur gut sein, sagt sie. Doch was hatte sie für Sorgen mit ihm? Immer nur Widerworte und mit schmutzigen Schuhen ins Haus. Der Organist gab Jürgen Klavierunterricht, Note 1 in Mathe und Musik, aber schlecht in Betragen, ungezogen und faul. Nicht einmal der Rektor, der so erbarmungslos die Rute führte, wurde dieses Knabenherr. Zur Strafe in die Speisekammer gesperrt, trank Jürgen den Saft aus den Einmachgläsern. Nachts läuteten die Kirchenglocken, weil er beim Küster das Uhrwerk verstellt hatte. Oft weinte Tante Resi. Sie war gutherzig und griff doch selbst zum Stock. Zu seinem Besten, wie sie sagt. Als sie dann heiratete, habe Jürgen stumm und traurig dagesessen. Ihren Mann hatte sie über eine Anzeige im katholischen Liborius-Blatt gefunden. Mit Onkel Erichs Einzug füllte sich das Haus mit Marienfiguren, Putten, Leuchtern und einem Altar. Eine inbrünstige Gemeinde, der die Frömmigkeit der römischen Kirche nicht genügte, strömte zu ihm und nannte ihn bald Bischof. Auch Klaus Rademacher und seine Schwester Petra lebten damals als Pflegekinder bei Tante Resi. Später wurde Rademacher, den Tante Resis Schwager adoptierte, Medizinpädagoge. Er erinnert sich noch genau an diese Zeit. Alle 3 Kinder mussten auf Erbsen knien und einen Rosenkranz beten, erzählt er. Onkel Erich, der neue Herr im Haus, habe ihnen erklärt, dass sie so am Leiden Christi teil hätten. Besonders auf Jürgen hatte Onkel Erich es abgesehen. Er wollte ihn brechen, prügelte auf dieses Ausbund ein. Rademacher sagt, er könne auch noch die irren Schreie der Gläubigen hören, die sich ausgerüstet mit Weihwasser und Weihrauch um den Exorzisten an Jürgens Bett versammelten. Mit Onkel Erich war auch dessen Mutter eingezogen. Sie wünschte sich bald Enkelkinder von eigenem Blut. Die fremde Brut musste raus. 4 Jahre hatten Jürgen, Klaus und Petra bei Tante Resi gelebt. Overfeld sagt, für ihn seien es trotz allem die schönsten seiner Kindheit gewesen. Vorbeifahrende LKW lassen das Haus an der Durchgangsstraße erbeben. Overfeld streicht Wände und Türen seiner neuen Wohnung, richtet sich ein. Er sucht einen Neuanfang. Anonymität in einem anderen Stadtteil, Reinickendorf, weit ab von Neukölln. Eines Abends, es ist bereits nach Mitternacht, klingelt es an der Haustür. Overfeld sagt, er habe auf die Wanduhr geschaut und das Licht gelöscht. 12:20, wer sollte so spät zu ihm wollen? Wer könnte überhaupt wissen, dass er jetzt hier wohnt? Er horcht. Da ist nur das Hämmern seiner Schläfen. Er wartet, hört Schritte auf der Treppe, dann vor der Wohnungstür. Es klingelt wieder. Die Schritte entfernen sich. Vom Balkon aus erkennt er 2 Männer in dunklem Anzug. Sie verlassen das Haus. In seinem Briefkasten findet er einen Zettel, den er später auch dem Reporter zeigt. Herr Overfeld, unser Auftraggeber hat uns autorisiert, Sie finanziell großzügig zu bedenken. Für Sie sind die Unterlagen wertlos. In den nächsten Tagen werden wir Sie aufsuchen und erwarten Ihre Entscheidung. Bitte bedenken Sie, das Angebot ist sehr großzügig, zumal in Ihrer jetzigen Situation. Gruß, M und P. Overfeld kennt weder M noch P. Er weiß nicht, welche Unterlagen gemeint sind. Er findet keine Ruhe, vergräbt den Kopf ins Kissen. Der Verkehrslärm an der mehrspurigen Straße verstärkt seine Schlaflosigkeit. Zimmerdecken erdrücken ihn. Über Monate habe er sich im Schlafsack nachts in einen Wald am Tegeler See gelegt, sagt Overfeld. Einmal finden Spaziergänger ihn im Schnee fast erfroren. In der warmen Wohnung aber rasen wieder die Autos durch seine kurzen Schlafphasen. Eine Spedition ruft an, aber Overfeld hat keine Möbel bestellt. Als er von einem Spaziergang zurückkehrt, steht auf einmal eine Palme im Zimmer. Overfeld ruft Kai-Uwe Christoph an, seinen Psychologen, einen Mann von großer Zugewandtheit, milde und doch sehr klar. Christoph kommt, beruhigt. Tage später, der Kühlschrank ist leer geräumt. Joghurtbecher, Margarine, Fisch, alles auf den Tisch getürmt. Wer treibt solchen Schabernack? Christoph kommt, beruhigt. Die Wohnungstür steht offen. Alle Schubladen sind herausgezogen. Christoph kann Overfeld jetzt nicht mehr beruhigen. Eine neue Abspaltung, eine Inszenierung, die Möbelbestellung, die Palme, die aufgetürmten Lebensmittel. War er das alles selbst? Christoph bringt Overfeld in eine Klinik. Der Arzt sagt, ja, jetzt schlafen Sie erst einmal. Aber die grauen Männer, Phantome, sagt Overfeld später immer wieder, hinterlassen doch keinen Brief. Die Narbe. Eine Judith schreibt ihm, eine alte Kinderliebe. Am Telefon ist er aufgeregt, weiß nicht sicher, wer sie ist, aber als sie sich wiedersehen auf einem Bahnhof, keimt in Overfeld eine tiefe Verbundenheit neu auf. Judith Riesener, die als Mädchen viele Sommer bei Tante Resi verbracht hatte, ist der erste Mensch, den Overfeld wieder in den Arm nehmen kann. Sie ist verwitwet, arbeitet als leitende medizinisch-technische Assistentin in einer Klinik in Brühl. Sie wird Overfeld zur Zuflucht und Lebensstütze, ist bald ordnende Hand in seinem Leben. Gemeinsam unternehmen sie Reisen, aus der Kinder erwächst eine Erwachsenenliebe. Bei Judith verwandelt sich der nervöse Jonathan aus Berlin wieder in den spitzbübischen, aber so verletzbaren Jürgen. Overfeld findet Arbeit in einer Gärtnerei, zieht zurück nach Neukölln, ist in seiner neuen Stammkneipe Froschkönig wieder unter Menschen, die bald Freunde werden. Doch immer wieder erlebt er dissoziative Episoden, häufig, wenn er Klavier spielt, sich in Improvisationen verliert. Dann kommt Overfeld erst Stunden oder Tage später wieder zu sich, befindet sich plötzlich am Bahnhof in Dresden, Magdeburg oder Schwerin. Stets hat er eine Fahrkarte in der Tasche, aber nie irgendeine Erinnerung daran, wie er dorthin gekommen ist. Die Frage, was seine Amnesie ausgelöst haben könnte, wird für Overfeld immer drängender. Beinahe täglich trifft er sich mit Jutta, seiner ehemaligen Freundin, auf die er in der Psychiatrie vergebens gewartet hat. Von ihr erfährt Overfeld, dass sie beide vor 20 Jahren in einer der Casino-Spelunken an der Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg arbeiteten. Sie habe an der Bar gestanden, erzählt Jutta ihm, er sei der neue Croupier gewesen. Schnell im Kopf, geschickt, mit den Karten sauber in der Abrechnung. Einer, dem Rinor, der Albaner, vertrauen konnte, auch in geheimen Casinos auf dem Kudamm und beim Inkasso. Irgendwann seien sie beide dort ausgestiegen, sagt Jutta, und gemeinsam nach Italien gegangen. Overfeld denkt wieder an die Zettel, die er in Hamburg in seiner Jackentasche gefunden hat. Konnten die Geldsummen, die er darauf notiert hatte, etwas mit dieser Zeit zu tun haben? Hatte er seine Kontakte zum Zockermilieu reaktiviert? Aber was hat es dann mit den Unterlagen auf sich, von denen etwas in dem Schreiben steht, das er in seinem Briefkasten gefunden hat? Und was ist mit den zwei Männern im dunklen Anzug? Sie tauchen nie wieder auf. Overfeld findet heraus, dass er eine Zeit lang bei einer Immobilienverwaltung gearbeitet hat. Er meint, sich wieder an Akten zu erinnern, die er dort gestohlen zu haben glaubt. Schriftstücke aus den 40er Jahren über jüdisches Eigentum im alten Hansaviertel in Berlin. Wollte er vielleicht jemanden erpressen? Er sucht und sucht, aber er findet nichts. Keine Unterlagen, keinen Anhaltspunkt, nur ein Datum. Dass er bei der Immobilienverwaltung gearbeitet hat, ist mehr als 20 Jahre her. Dreht er langsam durch? Overfeld beschließt, nicht länger nach dem Auslöser für die Amnesie zu fragen. Er beginnt, nach etwas anderem zu suchen, nach dem, was ihn rasend macht und schlaflos hält, nach der Ursache für all das. Markowitsch hat ihm gesagt, dass eine solch schwere Amnesie vornehmlich Menschen ereilt, die tiefe Narben in ihrer Seele trügen. Vielleicht, glaubt Overfeld, ist das der Schlüssel zu allem, die Narbe, die sich 10 Zentimeter lang über seinen Bauch zieht. Sie ist alt und schmerzt, wenn ihr sie berührt. Heimkinder. Warum hat er sich nur überreden lassen? Warum ist er nach Paderborn gefahren zu diesem Treffen ehemaliger Heimkinder? Das ganze Gerede von Prügel, Zellen und Bettnässern, was hat das mit ihm zu tun? Overfeld kennt keinen Salvator-Kolleg in Hövelhof. Er hat diesen Namen nur in dem Brief einer Versicherung gefunden. Es ging um eine Augenverletzung, die er sich dort als Zögling mit einer Zwille zugezogen haben soll. Tatsächlich ist er auf einem Auge fast blind. Jetzt steht er, begleitet vom Reporter, mit unbekannten Männern seines Alters, in der Aula eines Nonnenklosters. »Weißt du das nicht mehr?« fragt der Fremde neben ihm am Stehtisch, ein Riese mit sonorer Stimme und einem guten Anzug. »Erinnerst du dich nicht mehr an Lupo?« Manchmal ist es ein Geruch oder ein Geschmack auf der Zunge. Oft sind es Bilder, manchmal genügen Worte oder Namen. Jetzt stößt Lupo die Tür zu einem dunklen Verlies in Jonathan Overfelds Seele auf. Lupo. Der lange, dünne Wolf mit der großen Nasenspitze, der Name einer Comicfigur, die in Overfelds Kindheit populär gewesen war. Lupo, entfährt es Overfeld. Lupo, das war Bruder Clemens. Ihm wird heiß, er braucht Luft, er muss hier raus. Er stößt die große Glastür auf und rennt. Die Männer am Resopaltisch schweigen. Jeder von ihnen hat an diesem Tag seine eigenen Erinnerungen, Scham besetzt und Wut durchdrungen, mitgebracht. Jeder kennt die 3 Arrestzellen, in denen sie für alles Mögliche, für Widerworte, Arbeitsbummelei oder Fluchtverdacht eingesperrt wurden, meistens Tage, manchmal wochenlang. Auch er habe nun wieder alles vor sich sehen können, sagt Jonathan Overfeld später. Einen Tisch, einen Stuhl. Festgeschraubt. Als Pritsche ein paar Bretter auf einem Betonsockel. Keine Matratze, kein Kissen, nur eine kratzige Wolldecke für die Nacht, unter der er, bekleidet mit nichts als einer Unterhose, im Winter fror. Im Sommer war es, als würde die Zelle glühen. Der Gestank von Urin und Kot aus dem Blecheimer, der Durst, unerträglich. Abends öffnete sich die Eisentür. Lupo. Schmächtig, hochgewachsen, aber fast mädchenhaft in seiner Kutte mit der Kordel daran, habe Kakao und Kuchen auf einem kleinen Silbertablett gebracht und 2 Zigaretten, Marke Overstolz. So erinnern sich Overfeld und die anderen ehemaligen Heimkinder daran. Ein tröstendes Streicheln, ein Schluck vom Kakao, Mit dem seien Schwindelgefühle und Willenlosigkeit gekommen. Das Salvator-Kolleg. Das vierstöckige Jugendstilhaus liegt am Rande des Teutoburger Waldes in der Heide- und Moorlandschaft der Senne. Erbaut wurde es von den Brüdern des katholischen Salvatorianerordens Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Mit seinen Sälen und Zimmern, den Gärten und Gewächshäusern, Feldern, Ställen und Fabrikhallen sollte das Salvator-Kolleg, nach dem Willen des Ordensgründers, ein Ort zum Heil der Seelen sein, für Waisen, Verlassene, Verstoßene, für Kinder der Sünde und sündige Kinder, für kleine Diebe und größere Rabauken, ausschließlich Jungen. Jonathan Overfeld fährt noch am selben Tag gemeinsam mit dem Reporter dorthin. 15 Kilometer sind es von Paderborn bis Hövelhof. Schon auf der Fahrt kehrt vieles zu ihm zurück. Die Jüngeren schliefen in Sälen, fällt ihm wieder ein. Ihre Gruppen wurden von Nonnen geleitet. Die Älteren unterstanden den Mönchen und hatten Zimmer, deren Türen nur von außen zu öffnen waren. Abends war Aufschluss zum Abendessen im großen Speisesaal mit den langen Holztischen. Tagsüber arbeiteten die Jungen in der hellbraun gestreiften Anstaltskleidung in den Fabrikhallen. Sie drehten Metallfedern in die Rahmen der Schlaraffia-Matratzen. Am Band fertigten sie Heller-Glühbirnen für Autorücklichter. Reden verboten, pinkeln um 10 Uhr, dann noch einmal in der Mittagspause. Wie auf der Galeere habe der Aufseher mit einem Draht auf die Jungen eingeprügelt, erinnert sich Overfeld später. Und so bestätigen es auch die anderen Heimkinder. Overfeld war 14 Jahre alt, als er weg von Tante Resi mit einer Zwischenstation in einem anderen Heim aufs Salvator-Kolleg geschickt wurde. Fast 4 Jahre verbrachte er dort, ehe er floh. Den Willen brechen, um die Jungen wieder aufzubauen. Das sei das Konzept gewesen. Nur, dass sie alle gebrochen haben, sagt Overfeld, aber keinen wieder aufgebaut. Inzwischen ist aus dem Salvator-Kolleg ein modernes Jugendheim der Caritas geworden, für Jungen ab 14 Jahren. Ordensleute gibt es hier keine mehr. Overfeld betritt die Eingangshalle, ist schon fast an der Glasscheibe der Pförtnerloge vorbei, als man ihn zurückruft. Er dürfe hier nicht einfach durchlaufen. Aber Overfeld wird mehrmals wiederkommen. Der Heimleiter wird ihm zunächst auch gestatten, die Kapelle mit den abendrotfarbenen Decken und Wandmalereien aufzusuchen und sich an die Orgel zu setzen, auf der er früher so häufig spielte. Über dem Altar steht eine goldüberzogene Christusstatue. Jesus streichelt einem knienden Jungen über das Haar. Bei dem Treffen in Paderborn haben die ehemaligen Heimkinder Adressen ausgetauscht. Overfeld wird in den folgenden Jahren zu einem festen Knoten im Netz der ehemaligen Zöglinge werden. Was sie verbindet, ist die Erinnerung an die Mönche und an das, was sie ihnen niemals verzeihen werden. Da ist Pater Gabriel, der erbarmungslos prügelnde Direktor. Zack, zack. Da ist Bruder Ingbert, die schnellste Hand von Hövelhof. Da ist Bruder Martin, der zielsicher mit dem Schlüsselbund wirft. Da sind Bruder Clemens, Spitzname Lupo, der sanfte Besucher der Nacht und sein Pendant, der brutale Ignatius. Und da ist Pater Vinzenz. Kugelblitz nannten die Jungen ihn, weil Pater Vinzenz sich oft von hinten angeschlichen haben soll, schnell und leise und dann mit einem steinharten Knoten am Ende der Kordel, die er um seine Kutte trug, zugeschlagen haben soll, gezielt auf die Hoden. Häufig soll er den Jungen die Beichte abgefordert haben. Alles Sündige hätten sie ihm zeigen sollen, gleich an ihm selbst. Danach hätten sie einen Rosenkranz beten müssen. So erzählen es die ehemaligen Heimkinder und so erzählt es auch Jonathan Overfeld. Nachts sei dann auch Pater Vinzenz mit ein paar Flaschen Bier in die Arrestzellen gekommen. Nackt sei er unter seiner Kutte gewesen, Wenn er aufgewacht sei, sagt Overfeld, hätten zwischen seinen Beinen getrocknetes Blut und Sperma geklebt. Mackie. Es muss doch hier sein, dieses verfluchte Wirtshaus. Overfeld steht direkt an der Straße, die vom Salvato-Kolleg nach Paderborn führt, gegenüber vom Schloss Neuhaus. Aber anders, als Overfeld vermutet hat, befindet sich dort kein Gasthof im Fachwerkstil. Alles, was er sieht, ist ein weiß verputztes Haus. Spielt ihm sein Gehirn einen bösen Streich, kann er seinen Erinnerungen nicht trauen. Er hat doch alles wieder so klar vor sich gesehen, auch den Mann, den sie Mackie nannten. Immer wieder wird Overfeld mit dem Phänomen der False Memories konfrontiert. Gemeint ist damit, dass seine Erinnerungen nur eingeredet seien. Aber das könne nicht sein, sagt Overfeld. Er versucht, jede Erinnerung zurückzuverfolgen, auch die, die ihn ganz am Anfang überkam, als er in der Berliner Charité Klavier spielte. Der Ort an der Nordsee. Er findet heraus, dass er damals bei Tante Resi gelebt haben muss und dass es sich bei dem Ort um Emden gehandelt haben könnte, wo Tante Resis Bruder lebte. Aber mehr ist er nicht. Es bleibt eine Lücke. Overfeld muss damit leben. Doch auch wenn er nicht jeden einzelnen losen Faden, den er zu fassen kriegt, verteuern kann, die Bilder in seinem Kopf seien so scharf, die Erregungen so unmittelbar, sagt er, als wären sie gerade eben passiert. So ist es auch mit den Erinnerungen an Mackie und das Wirtshaus. Meist war es schon dunkel, sagt Overfeld, wenn die Mönche ihn und seinen besten Freund Heinz sedierten und auf die Rückbank des roten Autos drückten. Es war nicht weit zu dem Wirtshaus, in dem ihre Körper anderen Männern zur Verfügung gestellt wurden. Die Mönche schleppten die Jungen durch einen Hintereingang in eine Art Clubzimmer, in dem ein Sofa, viele Kerzen und an der Wand ein alter Holzschrank mit Schnitzereien standen. Unten in der Mitte waren drei Schubladen. In die unterste habe er Worte eingeritzt, erinnert sich Overfeld. Helft mir und help. Das englische Wort vielleicht deshalb, glaubt er, weil zu den Gästen in dem Lokal auch britische Soldaten gehörten. Die Kasernen waren ganz in der Nähe. Overfeld hält eine Nachbarin an, die gerade vorbeigeht. Den Gasthof, sagt sie, gäbe es schon lange nicht mehr, aber sie kennt noch den Wirt. Er steht im Telefonbuch. Wie sich herausstellt, hat er das Wirtshaus erst übernommen, als Overfeld schon nicht mehr am Salvator-Kolleg war. Aber an den Schrank könne er sich noch erinnern, sagt der Wirt. Er habe ihn aufarbeiten lassen und später verkauft. Kann gut sein, dass da in der Schublade etwas eingeritzt war. Auch Pater Vinzenz kennt er. An den Wochenenden sei der oft in seinem Sonntagsanzug im Ort gewesen. Overfeld sieht erleichtert aus. Er hat sich nicht getäuscht. Und da ist ja auch die Narbe auf seinem Bauch der beste Beweis dafür, dass er sich nichts eingebildet hat. Auch nicht die Sache mit Mackie. Overfeld sagt, sie nannten ihn Mackie nach dem Comic-Igel aus der Zeitschrift Hör zu. Er war ein Soldat gewesen. Eines seiner Augen stand schief und auf dem Daumen hatte er einen dunklen Hautfleck. An einem der Wochenenden habe die Wirkung des Sedativums früher nachgelassen. Da habe er sich von Mackie losgerissen und sei durch den Hintereingang des Wirtshauses hinausgerannt, erzählt Overfeld. Doch Mackie habe ihm nachgesetzt, ihn gestellt, das Stiletto aufspringen lassen. Er habe nicht ausweichen können, als Mackie ihm die Klinge in den Bauch gestochen habe. Wochenlang habe er danach im Krankenzimmer gelegen, sagt Overfeld, gepflegt von Bruder Clemens. Kein Arzt habe die Wunde versorgt. Jahrzehnte später ist die Narbe auf seinem Bauch verwachsen, aber sie bleibt so tief, dass Overfeld einen Finger hineinlegen kann. Erst im Jahr 2011. Jonathan Overfeld ist 60 Jahre alt, wird sie von einem Chirurgen korrigiert. Die Kosten der Operation zahlen die Salvatorianer aus einem Entschädigungsfonds. Verjährt. Pater Alfons Minas war eine asketische Erscheinung, ein Intellektueller im Gewand eines Paters. Im Jahr 1971, Overfeld ist längst getürmt und lebt in Amsterdam, übernimmt Minas die Leitung des Salvator-Kollegs. Er verändert vieles. Er ersetzt die starren Klinken durch bewegliche Türknäufe. Er verwandelt die Fabrikhallen in Werkstätten, in denen die Jungen Ausbildungen in 21 verschiedenen Berufen machen können. Bis 2002 leitet Pater Minas das Salvator-Kolleg. Inzwischen ist er verstorben. Aber noch zu Lebzeiten berichtet er dem Reporter davon, dass einige seiner Mitbrüder unmittelbar vor seiner Ankunft andernorts neue Aufgaben übernommen hätten. Pater Vinzenz wurde Gefängnisseelsorger in Berlin, eine lokale Berühmtheit und ein gern gesehener Gast im Regionalfernsehen, ausgezeichnet mit der goldenen Ehrennadel des Ortsverbands der Feldjäger der Bundeswehr und dem Bundesverdienstkreuz. Als Overfeld davon erfährt, wird er wütend. Diese Scheinheiligkeit, diese Fassade. Er muss jetzt mit ihm reden. Pater Vinzenz ist vom Salvator-Kolleg vorgewarnt worden. Ein Jonathan Overfeld sei in Hövelhof gewesen, begleitet von einem Reporter. Overfeld fährt allein zum Büro des Paters in Berlin. Aus seinem Jackett lugt ein Kabel hervor. Pater Vinzenz reißt Overfeld das Jackett von den Schultern. Das Kabel führt, anders als der Pater offenbar vermutet hat, nicht zu einem versteckten Mikrofon. Es gehört zu Overfelds Walkman. Pater Vinzenz kommandiert ihn sehr schnell hinaus. Er solle doch seinen Frieden mit Gott finden, habe der Pater zu ihm gesagt, erinnert sich Overfeld. Und auch, man muss auch einmal vergessen können. Pater Vinzenz stirbt im Juni 2022 im Alter von 92 Jahren. Er hat stets bestritten, einen der Jungen aus dem Salvator-Kolleg sexuell missbraucht zu haben. Er wurde deswegen nie angeklagt. Das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Schwerer sexueller Missbrauch verjährt nach 20 Jahren. Und als Overfeld und auch die anderen ehemaligen Heimkinder ihre Anschuldigungen im Stern öffentlich machen, ist die Frist längst verstrichen. Overfeld versucht trotzdem, durch Beschwerden bei Staatsanwaltschaft und Gericht Ermittlungen zu erzwingen. Vergeblich. Allerdings setzen die Salvatorianer Pater Minas als Missbrauchsbeauftragten ein. Kurz nachdem er 1971 die Leitung des Kollegs übernommen hatte, zeigte er Bruder Clemens an, der sich an einem der Jungen vergangen hatte. Bruder Clemens wurde wegen Missbrauchs verurteilt. Nun richtet Minas einen Entschädigungsfonds für weitere Opfer ein. Bis auf Pater Vinzenz sind alle Beschuldigten zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. Ein kirchliches Strafverfahren gegen Pater Vinzenz wird nicht eingeleitet. Pater Vinzenz soll zukünftig lediglich keine Schulgottesdienste mehr leiten, heißt es. Bei seiner polizeilichen Vernehmung erfährt Overfeld, so schildert er es, dass er schon einmal in den 60er Jahren eine Anzeige gegen Pater Vinzenz und das Salvator-Kolleg erstattet habe. Overfeld war das entfallen. Erkundigt man sich heute bei der Staatsanwaltschaft, heißt es dort, Belege für eine solche Anzeige konnten nicht gefunden werden. Overfeld jedoch hat keine Zweifel mehr. Im März 2016 erstattet er bei der Staatsanwaltschaft in Paderborn eine Anzeige gegen Pater Vinzenz. Es ist eine Anzeige wegen einer anderen Straftat, einer, die nicht verjährt, eine Anzeige wegen Mord. Georg. Zuerst ist Overfeld der Wellensittich wieder eingefallen. Der spazierte dem Georg, wenn er auf dem Bett lag, über den nackten Hintern. Das sah lustig aus. Mit dem Namen ist Overfeld sich allerdings nicht sicher. Georg könnte auch Günther oder womöglich ganz anders geheißen haben. Was Overfeld jedoch genau weiß, ist, dass Georg oder Günther blonde Locken hatte und zu den Prinzen gehörte. Die wurden so genannt, weil die Brüder sie besonders gern hatten. Hatte einer der Prinzen Süßigkeiten oder erzählte, dass er mit dem Autoscooter gefahren war, wussten die anderen, was ihm dafür widerfahren war. Georg und Jürgen waren einige Zeit auf demselben Flur eingeteilt. Georg hatte keine Eltern, niemanden, der ihm mal ein Paket schickte. Jürgen war inzwischen in die Gruppe der Älteren, der Rebellen, aufgerückt. Deshalb wunderte er sich, dass der Jüngere am wöchentlichen Duschtag nackt und zitternd auf ihn wartete. »Weil du öfter abhaust«, sagte Georg. Als die anderen unter der Dusche standen, zog Georg einen Brief aus der Hose, die neben ihm auf der Bank lag. »Kannst du den das nächste Mal mitnehmen?« Die Ordensbrüder lasen jeden Brief, der das Kolleg erreichte oder verlassen sollte. Dieser wäre nie durchgekommen. Auf dem Umschlag stand in runden Buchstaben die Anschrift des Jugendamts. »Ich habe alles aufgeschrieben, was die machen«, habe Georg zu ihm gesagt, erinnert sich Overfeld. Doch plötzlich sei Pater Vinzenz hereingeplatzt, habe Georg den Umschlag aus der Hand gerissen, habe den Brief überflogen und befohlen, ihr bleibt hier. Pater Vinzenz sei mit dem Brief rausgerannt, sagt Overfeld. Starr vor Angst hätten die beiden Jungen auf der Lattenbank gesessen. Sie kannten Vinzenz Raserei, wussten, welcher Furor gleich über sie kommen würde. Minuten später habe Vinzenz die Tür wieder aufgestoßen. Neben ihm habe Bruder Ignatius gestanden, ein gedrungener Koloss. Die beiden Ordensbrüder hätten sie gepackt, erinnert sich Jonathan Overfeld. Die nackten Jungen den langen Gang entlang zu den Kellerräumen gestoßen, von den Heimkindern Katakomben genannt. Wie gelähmt sei er gewesen, als ihn Pater Vinzenz an einen der Ringe, die in die Wand eingelassen waren, gekettet habe, sagt Overfeld. Ein Schlag mit dem Eisenrohr habe ihn getroffen. Dann habe Pater Vinzenz sich Georg zugewandt, ihn angeschrien, ihn geohrfeigt, den undankbaren Judas. Ignatius habe mit dem Eisenrohr zugeschlagen. Immer wieder habe Ignatius zugeschlagen auf Georgs Arme, zwischen die Beine, auf Kopf und Nacken. Pater Vinzenz zündete eine Kerze an und sang liturgische Verse. Dann noch ein Schlag und der schmächtige Kinderkörper sei aufgerissen. Eine tiefe Wunde, die vom Ohr über den Nacken bis zum Rücken klaffte. Georg habe jetzt nicht mehr geschrien, sagt Overfeld. Er habe in einem See aus Blut gelegen. Dann habe sich die Tür geöffnet. Darin habe Karl gestanden, auch einer der Älteren. Der späte Zeuge. Im Gespräch braucht er immer wieder eine Minute totaler Konzentration. Die Stimme darf nicht wegbrechen, denn dann kommen die Tränen. Karl M., ein stattlicher Mann, der keine klaren Worte scheut, gehört zu den wenigen ehemaligen Heimkindern, die es in ihrem späteren Leben zu beruflichem Erfolg und privatem Glück gebracht haben. Vielleicht, weil er bereits 17 Jahre alt war, als er auf das Salvator-Kolleg kam. Karl M. hatte im Lokal seiner Mutter einen Mann zusammengeschlagen. Der hatte Karls Mutter, die an multipler Sklerose erkrankt war und unter Gleichgewichtsstörungen litt, als Alkoholikerin beschimpft. Das Jugendamt empfahl der Mutter die freiwillige Fürsorgeerziehung. Das würde ihrem Sohn das Gefängnis ersparen. Seine 1,5 Jahre auf dem Salvator-Kolleg hat Karl M. lange irgendwo auf dem Dachboden seines Lebens abgestellt. Doch als sogar die Tagesschau anfängt, über die Situation der Heimkinder in der Nachkriegszeit zu berichten, rücken immer wieder Erinnerungen in seine Gedanken, seine Nächte. Am 11. Mai 2021, 5 Jahre nach Overfeld, bringt auch Karl M. bei der Staatsanwaltschaft in Paderborn einen Mord an einem Zögling des Salvator-Kollegs zur Anzeige und dessen Vertuschung durch Pater Vinzenz. Der ungefähre Tatzeitpunkt Herbst 1968, die mutmaßlichen Täter Pater Vinzenz und Bruder Ignatius. Overfelds Anzeige war zu diesem Zeitpunkt bereits im Sande verlaufen. Allerdings hatte das Salvator-Kolleg selbst noch zuvor eine Anzeige wegen Mordverdacht erstattet. Worauf sich diese Anzeige stützte, ist heute nicht mehr zu rekonstruieren. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie auf Overfelds Schilderung beruhte. Fest steht, dass die Polizei Paderborn im Jahr 2014 Ermittlungen einleitete. Im sogenannten dicken Buch des Salvator-Kollegs, in dem die Pater sämtliche Neuzugänge verzeichneten, fand sie 8 Jungen mit den Namen Georg oder Günther. Die Polizei schloss diese 8 Jungen jedoch als Opfer aus, da es in den Personalakten des Kollegs auch später noch Eintragungen zu ihnen gab. Dafür, dass diese Eintragungen manipuliert gewesen sein könnten, entdeckten die Beamten keine Anhaltspunkte. Karl M. sagt, er habe damals in der Werkstatt im Kellergang ein gedrechseltes Stück Holz für eine Schnitzarbeit gesucht. Dann habe er Schreie gehört. Er habe eine Tür geöffnet, aus der im selben Moment Bruder Ignatius herausgekommen und an ihm vorbeigestürmt sei. Links an ein Heizungsrohr gekettet habe er Jürgen Overfeld gesehen. Hau ab! Hau ab, sonst bist du auch noch dran, habe Jürgen gerufen. Aber er, Karl, habe die Tür weiter aufgedrückt. Am Ende des Raumes habe er Pater Vinzenz stehen sehen, ein Eisenrohr in der Hand. Und neben dem Pater habe ein Junge gelegen, gekrümmt. Abwärts vom Ohr habe eine lange Wunde geklafft. Dann sei er abgehauen, sagt Karl M. Overfeld und Karl M. haben ihre Erinnerungen später ausgetauscht. Aber sie beide beteuern, sie hätten sich ursprünglich unabhängig voneinander erinnert. Ihre Beschreibungen sind fast identisch. Nur in einem wesentlichen Punkt unterscheiden sie sich. Bei Overfeld hält Ignatius das Eisenrohr. Karl M. meint, in dem Moment, in dem er die Tür öffnete, hätte Vinzenz es in der Hand gehabt. Das Zimmer von Karl M. lag im Parterre auf der Rückseite des langgestreckten Gebäudes mit seitlichem Blick in Richtung Moor. Heute ist das Moor trockengelegt. Damals sah es aus wie eine im Wasser stehende Wiese. Für die Jungen war es verbotenes Gebiet und durch einen kniehohen Zaun vom Gelände des Salvator-Kollegs getrennt. Am Abend desselben Tages, an dem er die Männer im Keller überraschte, sagt Karl M., habe er am Fenster seines Zimmers gesessen, als er beobachtet habe, wie 2 Ordensleute etwas ins Moor schleppten. Eine Rolle oder einen Teppich, so groß, dass ein Mensch hineinpasste. Einer der Mönche sei rückwärts gegangen, so dass die Außenlampe am Gebäude sein Gesicht beleuchtet habe. Karl M. schwört, das war Pater Vinzenz. Den 2. Bruder habe er nicht erkennen können, auf den sei das Licht von hinten gefallen. Auch Jonathan Overfeld berichtet, dass er abends am Fenster gesessen und etwas gesehen habe. Er erinnert sich daran, wie Pater Vinzenz gemeinsam mit Bruder Ignatius so etwas wie einen Sack getragen haben. Und noch ein 3. Junge saß an diesem Abend am Fenster. Werner F. musste sich etwas abkühlen von einer heftigen Rauferei. Auch er sagt, er habe 2 Ordensbrüder gesehen, die einen Sack oder ähnliches in Richtung Moor getragen hätten. Aus Werner F. ist inzwischen ein stämmiger Mann geworden, von Beruf Fernfahrer. Overfeld und er haben sich in einem Internetforum kennengelernt. An einem Tag im Oktober 2013 treffen sie sich, begleitet vom Reporter, vor dem Salvator-Kolleg. Werner F. ist mit seiner Frau aus Hamm gekommen, Jonathan gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Judith, die eine kleine Kamera dabei hat. Judith filmt, wie die beiden Männer nacheinander und unabhängig voneinander den Ort suchen, an dem Pater Vinzenz und Bruder Ignatius ihrer Erinnerung nach das Bündel abgelegt haben sollen. Ohne sich dabei gegenseitig zu beobachten, zeigen Overfeld und Werner F. am Ende nur mit 5 Meter Abweichung auf fast dieselbe Stelle. Die Wahrheit. Zuletzt sei Jonathan wieder so unglücklich und getrieben gewesen, sagt seine Freundin Julie Triesener. Irgendetwas habe wieder in ihm gearbeitet. Er war innerlich so zerrissen. Jonathan Overfeld wird 69 Jahre alt. Er stirbt am 1. Oktober 2020 an den Folgen eines Schlaganfalls. Knapp ein Jahr später stellt die Staatsanwaltschaft Paderborn ihre Ermittlungen gegen Pater Vinzenz noch zu dessen Lebzeiten ein. Karl M. teilt sie mit, dass seine Aussagen mit denen des Zeugen Overfeld im Kerngeschehen nicht immer in Übereinstimmung zu bringen sind, sodass im Falle der Anklageerhebung nicht mit einer Verurteilung des Paters Vinzenz zu rechnen wäre. Pater Vinzenz, so schreibt die Staatsanwaltschaft, habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten und bezüglich des Zeugen Overfeld angegeben, dieser sei sehr fantasiebegabt. Karl M. sagt, was ich gesehen habe, das habe ich gesehen. Davon lasse ich mich nicht abbringen, das sitzt zu tief drin. Nach der Leiche eines Jungen mit dem Namen Georg oder Günther wurde nie gegraben. So bleibt die Wahrheit versenkt. Vielleicht liegt sie immer noch im Moor.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.